Ich möchte diese Predigt gerne beginnen mit einer Geschichte, die dem Helge Timmerberg widerfahren ist. Helge Timmerberg ist ein Schriftsteller und ein Abenteurer. Er erzählt in seinen vielen Büchern über die spannenden Erfahrungen, die er so während seiner Weltreisen gemacht hat. Und diese Begeisterung fürs Reisen fing schon sehr früh bei ihm an. Denn mit gerade einmal 17 Jahren entschloss er sich dazu, von Bielefeld bis nach Indien zu reisen. Jetzt darf man aber nicht denken, er wollte einfach mit einem Flieger rüberfliegen, wie das ja im Grunde jeder kann. Er nahm sich vor, zu Fuß zu reisen. Ist ja bis jetzt schon ein etwas fragwürdiges Vorhaben. Das wirklich Kuriose an der Sache war aber, dass er gerade einmal 500 D-Mark, also 250 Euro in der Tasche hatte. Naiv, wie er damals gewesen ist, ging er natürlich davon aus, dass das Geld vollkommen reichen wird und dass er damit auch noch in Indien ein gutes Leben haben kann. Übrigens, Jahrzehnte später sagte er auch mal, dass er damals tatsächlich einfach ein bisschen doof und naiv gewesen ist. Gab er dann noch zu. Jedenfalls verabschiedete er sich von seinen Eltern und fing dann an zu reisen. Man kann sich denken, was passierte. Das Geld reichte hinten und vorne nicht. Und so kam es schließlich dazu, dass er es bis in die Türkei schaffte und ihm dann dort das Geld ausging. Der junge Mann war am Boden zerstört, sein Traum von der Indienreise hat sich zerschlagen. Vollkommen enttäuscht ging er in Istanbul zur deutschen Botschaft und fing an zu weinen. Mir geht's so schlecht, ich habe kein Geld mehr, ich möchte nach Hause, bitte helfen Sie mir doch, jammerte er. Die Angestellten der deutschen Botschaft überlegten ein bisschen und tatsächlich, sie gaben ihm dann 250 Mark für den Rückweg. Und mit diesen 250 Mark schaffte er es dann bis in den Iran. Das heißt, er nutzte das Geld einfach, um weiterzureisen. Im Iran angekommen, ging ihm wieder das Geld aus, aber man kann sich ja denken, was passierte. Er ging in Teheran zur deutschen Botschaft, fing an zu weinen, mir geht's so schlecht, ich brauche Geld, bitte helfen Sie mir doch. Und zack, weitere 250 Mark lagen auf dem Tisch. Und ob man das jetzt glauben möchte oder nicht, mit diesem Geld schaffte er es dann tatsächlich bis nach Indien. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie er sich dann dort vor Ort finanziert hat oder natürlich auch die Rückreise. Trotzdem finde ich es beeindruckend, weil dieser 17-jährige Junge es tatsächlich schaffte, mit gerade einmal 250 Euro von Bielefeld zu Fuß bis nach Indien zu kommen. Timmerberg wurde von den Behörden ein Kapital zur Verfügung gestellt. Er entschied sich aber dazu, das Kapital für seine eigenen Zwecke, Ziele und Wünsche zu gebrauchen. Ich habe über die Geschichte ein bisschen nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass uns im Grunde ja auch ein Kapital gegeben wurde. Jetzt meine ich natürlich nicht Geld, aber uns wurde Gottes Wort als Kapital gegeben. Die entscheidende Frage ist bloß, wie gehen wir mit dem uns anvertrauten Kapital um? Gebrauchen wir es so, wie es ursprünglich vom Geber gedacht war? Oder sind wir dann eher wie Timmerberg und nehmen das Kapital, Gottes Wort, zwar gerne an, benutzen es aber im Endeffekt für unsere eigenen Ziele, Zwecke, Wünsche und Vorstellungen. Also wie gehen wir damit um? Mein Ziel mit dieser Predigt ist folgendes. Ich möchte euch ermutigen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Es so zu lassen, wie es ist. Nichts hinzuzutun, nichts davon wegzunehmen oder Dinge einseitig zu beleuchten und euch zeigen, wie wichtig und grundlegend es ist, diesem Wort bedingungsloses Vertrauen zu schenken. Man kann es auch in drei kurzen Worten zusammenfassen. Bleib beim Wort. In meinen Augen ist es so ein wichtiges und grundsätzliches Thema, dass sich jeder Christ regelmäßig damit auseinandersetzen muss. Meine Absicht ist zu erinnern, zu ermutigen, aber auch Dankbarkeit in uns auszulösen, weil es so ein großes Privileg ist, Gottes Wort zu haben. Und um dieses Thema Bleib beim Wort zu vertiefen, werden wir uns einen Text aus dem 2. Timotheusbrief ansehen. In diesem Abschnitt sehe ich vor allen Dingen zwei Aspekte, zwei Aussagen, die über das Wort Gottes gemacht werden. Einmal bleib beim Wort, es ist das glaubwürdige Fundament. Andererseits bleibt beim Wort der nützlichen Richtschnur. Also die Bibel ist auf der einen Seite absolute Grundlage des Glaubens, andererseits gibt sie Orientierung und hilft, auf diesem vorher festgelegten Fundament das Leben ordentlich und gerade aufzurichten. Doch bevor wir uns den Text näher ansehen werden, lasst mich noch mal ein paar Worte zum 2. Timotheusbrief ganz allgemein sagen, damit wir mal einen Eindruck bekommen, warum Paulus unseren Abschnitt eigentlich geschrieben hat. Der 2. Timotheusbrief ist einer der persönlichsten Briefe des Apostels. Wie der Name verrät, schrieb er ihn an Timotheus. Es war der letzte Brief, den der Apostel an Timotheus geschrieben hat. Timotheus war zu einem engen und zu einem geschätzten Mitarbeiter von Paulus geworden. Er begleitete ihn auf einigen Missionsreisen und wurde zu einem echt guten Freund. Als Paulus diesen Brief schrieb, steckte er gerade in Schwierigkeiten. Er war in römischer Gefangenschaft und als ob das noch nicht genug wäre, hatte er auch noch ein dickes Gerichtsverfahren am Hals hängen. Und in dieser wirklich düsteren Zeit schrieb der Apostel an seinen geliebten Lehrling Timotheus, der sich in dieser Zeit gerade in Ephesus befand und dort in einer Gemeinde aktiv war. Ich finde, wenn man sich den Brief so durchliest, bekommt man den Eindruck, da ist ein in die Jahre gekommener Paulus, der seinem Lehrling nochmal so das Wichtigste mitgeben möchte. Er hat ja keine Ahnung, wie lange er noch hat. Und dieses Schreiben an Timotheus war bitter nötig gewesen, denn in der Gemeinde von Ephesus haben sich Irrlehren eingeschlichen. Die Irrlehrer verdrehten unter anderem die Auferstehungslehre und erklärten die ursprüngliche für nichtig. Und diese Irrlehren verbreiteten sich in der Gemeinde wie ein Lauffeuer. Und von daher sah sich Paulus genötigt, diesen Brief zu schreiben. Er wollte Timotheus und die Gemeinde erinnern und ermutigen, bleibt bei dem, was ihr gelernt habt von mir, aber auch von anderen glaubwürdigen Autoritäten. Ja, letztlich bleibt bei den Worten Jesu, bleibt beim Wort Gottes. Das war sein Anliegen. Das wollte er weitergeben. Und das durchdringt den ganzen Brief. Er schrieb nicht viel über den Zustand, den ihn betraf, als er war ja gerade im Gefängnis gewesen. Er schrieb nicht viel über das Gerichtsverfahren oder sonst etwas. Viel wichtiger war es, ihm zu sagen, zu Timotheus und zur Gemeinde in Ephesus, bleib beim Wort und geh darüber nicht hinaus. Und ich denke, das ist das, was Gott uns heute Morgen im Kern auch mitgeben möchte. Bleib beim Wort. Wir werfen einmal einen Blick in unseren Text. Es ist der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Ich werde aus der Schlachter 2000 Übersetzung vorlesen. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Bleib beim Wort, dem glaubwürdigen Fundament. In dem Vers vor unserem Text beschreibt Paulus, welche Herausforderungen Nachfolger Jesu, womit sie so konfrontiert werden. Er sagt, dass Nachfolger Jesu verfolgt werden, dass sie mit Verführern konfrontiert werden. Und von daher rät Paulus Timotheus am Anfang von unserem Text, sich eben nicht verführen zu lassen, sondern stattdessen bleib bei dem, was du gelernt hast. Er soll bleiben bei dem, was er gelernt hat, und Timotheus hat eine ganze Menge gelernt. Er war gut vertraut mit der Lehre des Apostels Paulus. Er hat zwei Briefe von ihm bekommen. Er wird an mehreren Stellen als Mitabsender von Paulus' Briefen genannt. Aber ich denke, am prägendsten war für ihn, dass er eine Zeit lang mit Paulus unterwegs war. Einfach selber persönlich mitzubekommen, wie Paulus unterwegs war, wie er gepredigt hat, wie er angefeindet wurde, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Ihn zu erleben, ich glaube, das hat ihn wirklich geprägt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das so, dass ich es faszinierend finde, wenn Menschen viel über die Bibel wissen. Also wenn sie gute Antworten auf schwierige theologische Fragen haben. Das finde ich toll. Aber wirklich begeistern tut mich, wenn Menschen ihren Glauben echt und authentisch leben. Das viele Wissen lässt staunen, aber ein gottesfürchtiges Leben prägt. Es ist die authentische Nachfolge. Lasst uns das nicht vergessen und nicht das viele Wissen in erster Linie. Ich glaube, dass es Timotheus ganz ähnlich ging und dass er durch die Missionsreisen von Paulus und durch den authentischen Lebensstil ja wirklich stark geprägt wurde und am meisten gelernt hat. Und das Gelernte hat er nicht nur einfach im Kopf verstanden, sondern es wurde ihm persönlich zu einer tiefen Überzeugung, zu einer Gewissheit, schreibt Paulus hier in Vers 14. Diese Gewissheit konnte er aber nur haben, weil er ja wusste, von wem er es gelernt hat. Weil er ja ganz genau wusste, dass Paulus echt und authentisch im Glauben unterwegs war. Er hat es nicht von irgendwelchen fragwürdigen Quellen aufgeschnappt, sondern er hat sich vorher der Echtheit seiner Lehrer selbst vergewissert. Und dabei geht es nicht nur um die Echtheit von Paulus. Wir wissen, dass es auch andere prägende Personen in Timotheus' Leben gab. Vers 15 heißt es, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Also allgemein war es damals so gewesen, dass die Kinder schon recht früh im Wort Gottes unterwiesen wurden und so auch Timotheus, nicht wie üblicherweise vom Vater, aber wir können lesen, dass er von seiner Mutter und von seiner Großmutter sehr stark beeinflusst wurde. Beide kamen während Paulus' Missionsarbeit zum Glauben. Also seine Lehrer waren glaubwürdig. Aber nicht nur seine Lehrer waren glaubwürdig, sondern der Text sagt auch, die Heiligen Schriften. Heilige Schriften meint aus der Perspektive von Paulus vor allen Dingen das Alte Testament. Wir aus unserer Perspektive dürfen natürlich das Neue Testament dazu nehmen. Aber Timotheus, Lehrer und die Heiligen Schriften waren glaubwürdig und daran erinnert Paulus seinen Lehrling nochmal. Vers 15 heißt es dann, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also die Heiligen Schriften haben die Kraft, weise zur Errettung zu machen. Und das durch den Glauben. Das bedeutet, die Heiligen Schriften erzählen die große und die lange Geschichte, wie Gott gewirkt hat. Wie Gott das Urproblem, nämlich die Trennung zwischen Mensch und Gott, wieder gelöst hat. Also die Heiligen Schriften erzählen das ganz Grundsätzliche. Sie sprechen das ganz Grundsätzliche an und sind in diesem Sinne ein Fundament. Und wenn ich ein Fundament sage, dann denkt wirklich an ein Fundament, wie man das auch im Bauwesen kennt. Ohne ein Fundament kann kein Haus lange bestehen. Man kann sich die schönsten Mauern, Fenster und Türen einbauen. Wenn das Fundament nicht klar ist, wenn das Fundament nicht steht, dann wird alles beim nächsten Wind wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Das Wort spricht das ganz Grundsätzliche an. Wie sollten wir auch irgendetwas wissen ohne die Bibel? Also woher wüssten wir, wer wir Menschen sind? Woher wüssten wir, wer Gott ist, wie Gott ist, was das Problem zwischen Mensch und Gott ist und wie dieses Problem auch wieder gelöst werden kann? Woher wüssten wir, wie die Erde entstanden ist, was gut und böse ist, was Gott in Vergangenheit gewirkt hat und was er noch in Zukunft vorhat? Wie könnten wir eine Hoffnung auf ein zukünftiges Leben ohne Leid haben, ohne die Bibel, ohne das Wort Gottes? Wir müssten zugeben, dass wir im Grunde nichts wissen und würden so anfangen, so wie die Epheser, auf unsere eigenen Überlegungen zu bauen, auf unseren menschlichen Intellekt zu bauen, auf Gefühle zu bauen. Toll. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Gefühle sind heute so und morgen sind sie anders. Das ist doch kein wirkliches Fundament, wo man sein Leben aufrichten möchte. Die Bibel ist das glaubwürdige Fundament, von dem wir nicht abweichen dürfen. Und im Hebräerbrief wird dieses Abweichen vom Wort Gottes auch beschrieben. Es heißt dort, darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir etwa nicht abgleiten. Der Schreiber sagt hier, bleib bei der Lehre Jesu, bleib beim Wort Gottes, damit wir nicht abgleiten. Und der Begriff, der hier für Abgleiten steht, der wurde ursprünglich in der Seefahrt gebraucht. Und der Gedanke ist etwa, also so wie ein Schiff in der Gefahr steht, am Hafen vorbeizutreiben, wenn der Kapitän schläft, so könnten auch die Hebräer ihre Rettung verpassen, wenn sie schlafen, wenn sie aufs falsche Fundament bauen. Und von daher sollen sie wach sein. Ich verstehe diesen Text auch als einen Appell an uns. Auch wir sollten beim Fundament bleiben, beim Wort Gottes bleiben, um nicht wie ein schlafender Kapitän am Wesentlichen vorbeizuschippern. Die entscheidende Frage ist nur, schlafen wir? Sind wir aufmerksam, wenn sich in unser Leben Gedanken entwickeln oder Lehren in unser Leben kommen, die dem Wort Gottes nicht entsprechen? Sind wir aufmerksam, wenn sich bibelfernes Gedankengut einschleicht? Fragen, die sich jede Gemeinde und jeder Christ immer wieder stellen muss, zwangsläufig. Beim Fundament müssen wir bleiben. Das ist entscheidend, wie wir das Gemeindegebäude dekorieren, welche Lampen wir aufhängen, ob es Kaffee oder Tee nach dem Gottesdienst gibt, ob wir anbauen oder nicht. Das sind natürlich praktische Fragen, über die man reden muss, wenn man so als Gemeinde zusammenkommt. Gar keine Frage. Und da dürfen wir auch so kompromissbereit sein, wie es nur geht. Wo wir aber nicht kompromissbereit sein dürfen, ist bei unserem Fundament, ist beim Wort Gottes, bei den ganz grundsätzlichen, lehrmäßigen Fragen. Da dürfen wir keine Abstriche machen, weil es doch die Grundlage ist, weil es die Offenbarung Gottes ist. Da müssen wir bleiben. Und wenn wir es nicht tun, dann reißen wir uns den Boden unter den eigenen Füßen weg. Da dürfen wir nichts hinzudichten, dürfen wir aber auch nichts wegnehmen. Oder Dinge, die die Bibel unterschiedlich betont, einseitig betonen und pauschalisieren. Beispielsweise betont die Schrift genauso, dass wir Gottes Knechte sind, wie dass sie betont, dass wir seine Kinder sind. Oder das ewige Leben bei Gott wird genauso wie die ewige Verdammnis betont. Der Zorn Gottes über die Menschheit wird genauso thematisiert wie die Liebe Gottes zu uns. Beides muss berücksichtigt und gleichgewichtig behandelt werden. Haben wir unser Fundament im Blick? Und wenn wir es im Blick haben, sind wir dann auch bereit, da zu bleiben? Auch wenn Gottes Wort uns manchmal unbequeme Wahrheiten mitteilt. Oder wenden wir uns dann, wenn es unangenehm wird, anderen Ideen zu, die vielleicht am Anfang etwas verlockend klingen, sich im Nachhinein aber als teuflisch outen. Lasst mich euch mal an einem Beispiel zeigen, was passiert, wenn Menschen ihren Glauben, ihr Fundament falsch setzen und nicht auf der Bibel gründen. Ich bin vor einigen Jahren mal auf den Philippinen gewesen und habe dort von einer Glaubenspraxis mitbekommen, die mich wirklich schockiert hat. Denn es ist so, dass manche religiöse Filipinos sich selbst regelmäßig kreuzigen lassen. Also jetzt nicht, sie haben etwas Böses getan und werden als Strafe gekreuzigt, sondern sie lassen sich selbst kreuzigen. Jetzt nicht bis zum Tod, aber sie werden schon an ein Kreuz aufgehängt und teilweise werden ihnen sogar Nägel durch die Hände und Füße geschlagen. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich das mitbekommen habe, wieso machen die das? Also wieso nehmen die so unglaubliche Schmerzen in Kauf? Und als ich die Antwort darauf bekommen habe, dachte ich mir nur, wie tragisch, wie traurig. Denn sie machen es tatsächlich, um damit ihre eigenen Sünden zu tilgen. Sie denken, dass sie durch ihre Selbstkreuzigung ihre Sünden tilgen können. Traurig, aber das passiert, wenn man aufs falsche Fundament baut, wenn man sich von Gottes Wort loslöst. Als könnten diese Leute durch ihre Selbstkreuzigung auch nur eine einzige Sünde tilgen. Als wäre Jesu Blut nicht genug. Als müsste man noch was tun. Paulus sagt in unserem Text, die Bibel hat Kraft, Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Errettung nicht durch Selbstkreuzigung, sondern durch den Glauben in Jesus. Traurig, aber das passiert, wenn man sich von der biblischen Botschaft entfernt. Jetzt sollten wir natürlich nicht den Fehler machen und sagen, ach, die bösen Filipinos, wie können die nur? Sondern wir sollten selbst nach Europa schauen, selbst nach Deutschland schauen, in die Detmold Nord schauen, in mein eigenes Leben schauen. Vielleicht sind wir nicht bereit, uns selbst kreuzigen zu lassen, aber trotzdem kann es sein, dass sich Gedanken einschleichen, ja, die, die Gottes Wort nicht entsprechen oder dass wir Wahrheiten erkennen, die unbequem sind und dann nicht folgen. Welche Autorität hat Gottes Wort noch in deinem Leben? Wie regelmäßig liest du es noch? Wie oft setzt du dich auseinander? Was ist die Bibel in deinem Leben, wenn du mal ganz, ganz ehrlich bist? Für Paulus ist vollkommen klar, was die Bibel ist. Er sagt es im nächsten Satz: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift meint natürlich nicht alle Bücher, die jemals geschrieben wurden. Auch hier hat Paulus vor allen Dingen wieder das Alte Testament im Blick. Wie gesagt, wir dürfen das Neue noch dazu nehmen aus unserer Perspektive. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wirklich steht hier von Gott ausgeatmet oder Gott gehaucht. Also Gottes Geist lag auf den Autoren der Bibel, sodass sie die inspirierte Lehre niederschrieben. Die Autoren waren natürlich fehlbare Menschen, aber Gottes Geist, durch Gottes Geist wurde die Schrift unfehlbar. Der amerikanische Theologe John MacArthur hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Manchmal hat Gott den Autoren der Bibel die Worte exakt gesagt. Doch meistens benutzt er ihren Verstand, Wortschatz und ihre Erfahrung, um sein eigenes, vollkommenes, unfehlbares, irrtumsloses Wort hervorzubringen. Das heißt, der Fakt, dass die Bibel Gottes Wort ist, verleiht ihr erst die Autorität. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir dabei bleiben, weil es eben nicht nur irgendeine Schrift ist, von irgendjemandem mal geschrieben, sondern es ist Gottes zu 100% inspiriertes Wort. Weil es Gottes Wort ist, sollen wir dabei bleiben und auch dabei bleiben, wenn es mal nicht dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Lass mich mal ein paar Verse lesen, die nach unserem Text auch der Apostel Paulus geschrieben hat. Verkündige das Wort, schreibt an Timotheus, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Paulus sagt, verkündige das Wort, egal ob es jetzt gerade in die Zeit passt oder nicht. Egal ob es jetzt gerade von allen angenommen wird oder nicht. Verkündige das Wort, weil Zeiten kommen werden, in denen die ungesunde Lehre nicht mehr ertragen wird. In denen dann man sich selber Lehrer beschafft, die genau das eben predigen, was man gerade hören möchte, nach den eigenen Ohren. Die Wahrheit nicht mehr predigen, sondern eben das, was man gerade hören möchte. Da wird Gottes Wort nicht mehr ernst genommen, sondern es wird verdreht. Tu das nicht, sagt Paulus zu Timotheus. Tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Und wenn das für Timotheus damals galt, wie sehr dann im Grunde auch für uns, die wir ja in einer Zeit leben, in der die Bibel immer mehr an Bedeutung verliert, jetzt vor allen Dingen in Europa. Eine Zeit, in der sogar aktiv gegen die biblische Botschaft vorgegangen wird, in der Religion teilweise nur noch auf rein gutes ethisches Verhalten reduziert wird. Und eine Zeit, in der ein Wertewandel zu Ungunsten des christlichen Glaubens passiert. Eine Zeit, in der so manche Kirchen gar nicht mal wirklich von politischen Parteien zu unterscheiden sind. In dieser Zeit sagt Paulus uns heute Morgen, bleib beim Wort. Sei es gelegen oder ungelegen. Egal, ob es jetzt gerade der mehrheitlichen gesellschaftlichen Meinung passt oder nicht. Das galt damals den Ephesern. Aber das sei auch echt uns hier in Deutschland gesagt. Denn was wird nicht auch heute von ausgebildeten Theologen alles behauptet? Es war plötzlich keine Jungfrau mehr, die Jesus gebar. Wie soll das denn aus naturwissenschaftlicher Sicht funktionieren? Natürlich hat Gott auch nicht durch Mose das Meer geteilt. Das muss irgendwie anders zu erklären sein. Und Jesus ist ja sowieso nicht leibhaftig auferstanden, naturwissenschaftlich nicht vereinbar. Das heißt, wenn wir uns 1. Korinther 15 ansehen, dann ist es komplett sinnlos, dass wir uns hier heute Morgen treffen. Merkt ihr, das sind nicht nur einfach, da wird nicht nur einfach am Rand gekratzt, sondern das sind Angriffe auf unser Fundament. Es heißt im Text, sie werden sich von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und nichts anderes passiert, wenn man plötzlich behauptet, dass Jesus Christus nicht mehr leibhaftig auferstanden ist. Das sind Angriffe an unserem Fundament. Und da dürfen wir nicht mitmachen. Da dürfen wir nicht mitmachen. Und von daher rät Paulus, Timotheus, bleib beim Wort. Es ist das glaubwürdige Fundament. Der Apostel macht noch einen zweiten Punkt. Er sagt, bleib beim Wort der nützlichen Richtschnur. Empfiehlt Timotheus, bleib beim Wort, es ist die nützliche Richtschnur. Das heißt, wenn das Wort Gottes unser Fundament ist, dann wird auch klar, welche Orientierung es uns dann fürs Leben gibt. Und in diesem Sinne ist es eine nützliche Richtschnur. Eine Richtschnur wird dazu gebraucht, um eine Mauer gerade hochzuziehen und sie gibt Orientierung. Gottes Wort ist eine Richtschnur, die uns hilft, auf dem vorher festgelegten Fundament der Bibel unser Leben ordentlich und gerade aufzurichten. Gottes Wort zeigt uns, wenn es mal schief wird und hilft uns eben wieder auf den geraden Weg zu kommen. Vielleicht stellen sich manche von euch die Frage, okay, was heißt das denn jetzt konkret für mich? Also, dass Gottes Wort eine nützliche Richtschnur ist. Was soll ich denn jetzt tun? Der nächste Teil des Verses macht ziemlich deutlich, was wir zu tun haben. Allererstens sagt der Text uns, lass dich belehren. Er sagt zweitens, lass dich überführen. Lass dich zurechtweisen und lass dich erziehen. Ich lese die Verse 16 und 17 nochmal. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Vers 16 sagt Paulus einerseits, dass alle Schrift von Gott kommt, andererseits betont er aber auch hier die Nützlichkeit. Er sagt als erstes, lass dich belehren. Das Wort Gottes ist nützlich zur Belehrung. Das heißt, die Bibel schildert uns, was Gott über ganz grundsätzliche Themen eigentlich denkt. Über Themen wie Dreieinheit, Engel, Menschen, Sünde, Zukunft, Gemeinde, Heiligung oder sonst was. Also sie offenbart uns eben alles, was wir wissen müssen hier auf dieser Erde. Bleibe bei dieser Belehrung, sagt Paulus. Bleibe bei den grundsätzlichen lehrmäßigen Aussagen der Schrift. Weil sich ihre Lehrer in Ephesus eingeschlichen haben, sollen die Epheser bei der Lehre Jesu bleiben. Denn natürlich etablieren sich diese Irrlehre nicht von heute auf morgen. Vielmehr schleichen sie sich langsam ein. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Frosch kochen möchte. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Anekdote schon mal gehört. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann kann man sich sicher sein, dass er wieder rausspringt. Legt man einen Frosch aber in kaltes Wasser und erhitzt dieses Wasser langsam, dann bleibt er drinne und merkt gar nicht, wie es um ihn herum immer heißer wird, bis er dann irgendwann totgekocht ist. Dieses ja leicht lustige Bild sollte im Grunde aber eine Warnung sein an uns. Denn niemand würde von heute auf morgen plötzlich sagen, allein aus Gnade sind wir gerettet, gilt nicht mehr. Aber so etablieren sich ja auch keine Irrlehren. Irrlehren kommen schleichend, sodass man es gar nicht merkt und man am Ende lehrmäßig dasteht, wo man ja eigentlich nie hin wollte. Das Gute an der Sache ist, das braucht uns im Grunde gar keine Angst machen, wenn wir beim Wort Gottes bleiben. Bleiben wir konsequent beim Wort, dann kann uns nichts passieren. Die Bibel ist nützlich, weil sie uns in aller Wahrheit belehrt und die Grundlagen des Glaubens eben schafft. Der zweite Punkt, lass dich überführen. Paulus sagt hier, die Bibel ist nützlich zur Überführung. Das heißt, die Bibel deckt Sünde auf. Sie sagt nicht nur einfach ganz allgemein, das ist richtig und das ist falsch, sondern sie spricht auch lebendig zu uns. Sie überführt uns. In jedem guten Tatortfilm wird am Ende, wenn die Kommissare genug Beweise haben, werden die Täter überführt. Sie werden mit ihrer Schuld konfrontiert. Lässt du dich noch überführen, wenn Gottes Wort dich ertappt? Wenn Gottes Wort dir sagt, ey, da müsste ich ja jetzt eigentlich geduldiger sein. Da müsste ich ja jetzt mehr abgeben, liebevoller sein. Da läuft es ja irgendwie schief. Wenn Gottes Wort lebendig zu dir spricht, lässt du dich dann überführen? Wir sollten nicht, wie der Täter aus dem Tatortfilm, versuchen zu fliehen, sondern uns auch überführen lassen, sagt Paulus. Lass dich überführen. Der dritte Punkt, lass dich zurechtweisen. Das Wort Gottes ist nützlich zur Zurechtweisung. Man könnte auch sagen, zur Wiederherstellung oder zur Aufrichtung. Das heißt, Gottes Wort zeigt uns nicht nur einfach, was, wenn es schief läuft, und lässt uns dann damit stehen, sondern es gibt uns tatsächlich dann auch praktische Hilfestellungen, womit wir wieder auf den geraden Weg kommen können. Bei dem Wort zurechtweisen ist der Gedanke, ein umgefallenes Objekt wieder aufzurichten oder einer hingefallenen Person wieder auf die Beine zu helfen. Also Gottes Wort ist die Hand, die uns gereicht wird, um wieder auf die Beine zu kommen. Ob wir die ausgestreckte Hand in Anspruch nehmen oder nicht, ist unsere Entscheidung. Aber die Bibel ist nützlich zur Überführung, zur Rechtweisung und hilft uns wieder auf den geraden Weg zu kommen. Zeigt uns, wie wir wieder geduldiger werden können. Gottes Geist befähigt uns dazu, aber es ist und bleibt unsere persönliche Entscheidung. Lass dich zurechtweisen. Lass dich erziehen. Der vierte Punkt. Und wenn da Erziehung steht, dann meint es im Grunde auch wirklich das. Also vom griechischen Begriff, der dafür erziehen steht, wird unser heutiges Wort Pädagogik abgeleitet. Das heißt, wie Eltern ihr Kind von klein an erziehen, in allen grundlegenden Gebieten, so erzieht auch Gottes Wort in all den Grundlagen unseres Lebens. Es ist ein geduldiges Anleiten, ein Formen des Lebens im Inneren und im Äußeren. Und wie sollen wir erzogen werden? Sollen wir erzogen werden, wie man richtig mit Messer und Gabel isst? Oder dass es vielleicht keine gute Idee ist, im Alter von 17 mit 500 D-Mark in der Tasche von Bielefeld bis nach Indien zu reisen? Ich glaube, darum geht es nicht. Sondern es steht hier im Text, Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, durch die Heilige Schrift möchte Gott immer mehr Gestalt in uns einnehmen. Sein gerechtes Wesen soll immer sichtbarer werden. Ich weiß, bei den meisten von euch ist es bestimmt schon lange her, dass ihr von euren Eltern erzogen wurdet. Aber lässt du dich noch erziehen von Gottes Wort wie ein kleines Kind und schenkst ihm einfach Glauben, was da steht? In allen Bereichen des Lebens, lass dich erziehen. Das Wort Gottes ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Aber damit ist das Ziel der Erziehungsarbeit Gottes noch nicht ganz deutlich. Das Ziel wird im nächsten Teil des Verses klar. Der Text sagt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es geht darum, dass Nachfolger Christi ganz zubereitet sind. Bei Luther steht, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Elberfelder sagt, damit der Mensch Gottes richtig sei. Es geht darum, dass der Gläubige durch das Wort Gottes vollkommen ausgebildet wird. Er soll in die Lage kommen, jedes gute und Gott wohlgefällige Werk tun zu können. Und mit der Bibel ist er eben dazu perfekt ausgerüstet. Ich habe euch mein Bild von einer Person mitgebracht. Das ist Felix Baumgartner. Und Felix Baumgartner ist ein ehemaliger Basejumper, ein Extremsportler. Und die meisten von euch werden ihn sicherlich noch kennen für seinen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre aus ca. 40.000 Metern Höhe. Und mit diesem Sprung brach er zig Rekorde. Ich habe mir die Frage gestellt, wie hat er das geschafft? Vollkommen klar ist natürlich, wenn du so einen Sprung machen möchtest, dann brauchst du unglaublich viel Disziplin, ein unglaublich kompetentes Team, eine lange Vorbereitungszeit. Es braucht viel, um sowas überhaupt durchführen zu können. Aber ohne seinen Anzug und seinen Helm hätte er diesen Sprung niemals machen können. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von dem Anzug und Helm. Da wird das ein bisschen näher erklärt. Ich hüte mich, da irgendwas drüber sagen zu wollen. Ich blicke da nicht durch, was dieser Anzug und dieser Helm alles kann. Aber klar wird auf jeden Fall auf dem ersten Blick, er ist unglaublich komplex. Und ohne diesen Sprung ohne diesen Anzug und Helm hätte er diesen Sprung niemals machen können. Also seine Disziplin, sein kompetentes Team, seine lange Vorbereitungszeit hätten ihm nichts gebracht, wenn er das beides nicht gehabt hätte. Das, was der Anzug und Helm bei Baumgartner tat, das tut Gottes Wort bei uns, sagt Paulus. Durch das Wort ist der Mensch perfekt ausgerüstet. Er ist fähig, alle Anforderungen für ein gottesfürchtiges Leben und gottesfürchtigen Dienst zu erfüllen. Es braucht nicht mehr. Es braucht nicht weniger. Wie toll ist es nicht, dass Gott uns sein Wort so offenbart hat, dass wir nicht mehr und nicht weniger brauchen. Und all das ist uns die Bibel, all das von dem, was wir gerade gehört haben, worüber wir nachgedacht haben. Sie ist Grundlage und Orientierung für unser Leben. Gott hat uns diesen Schatz anvertraut. Die Frage ist bloß, gehen wir ernsthaft mit der Bibel um? Geben wir alles, um Gottes Wort auch richtig zu verstehen? Sehnen wir uns nach Gottes Wort? Suchen wir in der Bibel nach Schätzen? Wie geht ein guter Schatzsucher auf Schatzsuche? Also wenn ich an die Menschen vor einigen hundert Jahren denke, dann muss ich feststellen, die haben wirklich was investiert. Die sind monatelang unterwegs gewesen, in unbekannten Gebieten, ohne zu wissen, ob sie jemals ihre Familie wiedersehen. Ein guter Schatzsucher geht nicht einfach aus seinem Haus raus, blickt sich dann zweimal um und wenn er nichts findet, geht er dann achselzuckend wieder rein. Das macht kein guter Schatzsucher, sondern er investiert sich wirklich. Sei ein guter Schatzsucher und investiere dich in der Suche nach Schätzen im Wort Gottes. Lies die Bibel und suche nach dem, was Gott da drinne alles verborgen hat. Wenn ich euch in dieser Predigt etwas mitgeben wollte, dann genau das. Gott hat uns etwas Unglaubliches anvertraut. Sein heiliges und lebendiges Wort. Und da sollen wir bleiben. Das sollen wir so annehmen, egal ob es jetzt gerade passt oder nicht. In unser eigenes Leben oder in die Gesellschaft oder sonst etwas. Die Bibel ist auf der einen Seite ein glaubwürdiges Fundament, auf dem sich unser Leben gründen soll. Nur wenn wir das wirklich für uns anerkennen, nur wenn wir das wirklich glauben und leben, haben wir ein sicheres Fundament, auf dem wir stehen. Wenn wir etwas hinzutun, wenn wir etwas wegnehmen, wenn wir Dinge einseitig pauschalisieren, dann reißen wir uns selbst den Boden unter den Füßen weg. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Andererseits ist die Bibel aber auch eine nützliche Richtschnur, die Orientierung gibt und uns Gottes Vorstellungen zeigt, die korrigiert, wenn es mal schief wird und uns hilft, wieder auf den geraden und auf den richtigen Weg zu kommen. Eine Richtschnur, die ausrüstet zu jedem guten und Gott wohlgefälligen Werk. Und dieser Schatz wurde uns anvertraut. Mit ihm sollen wir uns beschäftigen und die verborgenen Schätze suchen und finden. Meine Bibelschulausbildung, ich bin Bibelschüler an der Bibelschule Brake, sie neigt sich langsam dem Ende zu und ich habe wirklich viel gelernt. Habe auch viel gelernt, das merkt man jetzt gerade, wenn man für die Abschlussexamen lernt, was auf jeden Fall gut und interessant ist, wo ich jetzt aber nicht sagen muss, okay, das muss jetzt jeder Christ zwangsläufig wissen. Ich habe viel gelernt, aber wenn mir eine Sache wichtig geworden ist, dann genau das. Bleib beim Wort. Wir haben die Predigt begonnen mit einem Abenteurer, Helge Timmerberg. Ich möchte die Predigt gerne schließen mit einem Abenteurer. Wer von euch kann mir sagen, wer das ist? Einfach reinrufen. Das kam schnell. Reinhold Messner ist wohl einer der bekanntesten Extrembergsteiger der Welt. Er wurde vor allen Dingen für zwei Rekorde bekannt. Einerseits erreichte er 1978 als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoffmaske. Andererseits bestieg er als erster die 14 höchsten Berge der Welt, alle über 8000 Meter hoch, wieder ohne Sauerstoffmaske. Und dieser Reinhold Messner hatte eine ganz besondere Gabe, die ihn unter anderem auch so erfolgreich machte. Er hatte die Gabe, einen Berg von unten so zu analysieren, dass er den idealen, den sichersten Weg nach oben bereits von unten erkannte. Und diesen Weg hatte er dann auch im Kopf. Das heißt, bevor er dann losging, bevor er dann den Berg bestieg, stellte er sich unten hin, schaute den Berg von unten an, hat den idealen, den perfekten Weg nach oben drauf und merkt sich das und folgt diesem Weg dann. Das heißt, was war jetzt entscheidend, wenn Messner unterwegs ist, auf hoch zum Gipfel? Entscheidend waren viele Sachen natürlich, aber vor allen Dingen eine Sache, dass er genau auf diesem Weg auch bleibt, um sein Ziel zu erreichen. Wenn er unterwegs mal spontan auf die Idee kommt, einen anderen Weg zu gehen, dann mag das vielleicht verlockend aussehen zuerst, kann sich später aber als ein Irrweg enttarnen und ihm vielleicht sogar das Leben kosten. Entscheidend war vor allen Dingen, dass er auf diesem Weg, den er vorher als vertrauenswürdig und richtig erkannt hat, dass er auf diesem Weg bleibt. Alles andere wäre fatal. Und ich bin davon überzeugt, dass auch wir auf unserem Weg bleiben sollten. Natürlich nicht auf dem Weg hoch zum Gipfel, aber auf dem Weg der Bibel, auf dem Weg des Wortes Gottes. Was wir vorher als gut und vertrauenswürdig erkannt haben, auch dabei bleiben und uns nicht spontan mal für neue Ideen, für neue Wege öffnen, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick ganz verlockend aussehen, sich später aber als teuflisch outen und fatal für uns sein können. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem ganz kurzen Gedicht des pietistischen Theologen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er hat mal Folgendes geschrieben: Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.